Was auch immer ihr heute tut, ihr werdet es kaum vermeiden können, zu schwitzen. Das passiert uns nun mal, uns Menschen, wenn es warm wird. Und jetzt reden wir über das Schwitzen in Situationen, die nicht unbedingt im meteorologischen Sinne heiß zu nennen sind. Der Körpergeruch und seine sexuelle Wirkung und Bedeutsamkeit. Und damit kennt sich aus Hans Hatt, Zellphysiologe und Duftforscher von der Ruhr-Uni Bochum. Morgen, Herr Hatt.
Hallo, guten Morgen.
Es gibt diese eine Geschichte, die Sie gerne erzählen. Sie hat was mit Halstüchern und Achselschweiß zu tun. Klären Sie uns hier bitte mal auf.
Ja, genau. Ich wusste schon als junger Mensch, dass der Schweiß eine besondere Substanz, ein besonderer Stoff ist. Und damals war es ja populär, Halstücher zu tragen, so diese rot und weiß karierten da mit Knoten am Hals und dann in die Disco zu gehen. Und wir waren als Jungs fest überzeugt, wenn wir dieses Halstuch vorher durch unsere Achselhöhle ziehen, sodass es also unseren Achselschweiß aufnimmt, dass wir danach für die Frauen unwiderstehlich sind. Und ich kann Ihnen sagen, der Glaube hat zumindest einiges genutzt, ja.
Ach so, alleine, ja, das ist dann wahrscheinlich eine psychologische Wirkung, ne? Wenn man mit dem Bewusstsein in die Disco geht, unwiderstehlich zu sein, dann strahlt man was anderes aus, ne?
Ja, das ist schon lange Jahre her. Also inzwischen weiß ja auch die Wissenschaft und hat schon ein bisschen sich mehr damit beschäftigt und hat also tatsächlich auch gefunden, dass es nicht nur psychologisch ist, sondern dass da wirklich Duftstoffe drin sind im Schweiß, die eben für den Mitmenschen Bedeutung haben.
Wir bleiben da mal auf der rein wissenschaftlichen Ebene, Herr Hatt. Okay. Welche Informationen sind es denn, die da im Schweiß tatsächlich transportiert werden?
Gut, es ist vor allem natürlich auch so ein eigenes Parfum. Das heißt, jeder Mensch hat in seiner Schweißflüssigkeit ein Parfum, das sein Körper herstellt, das sozusagen entsprechend seiner Gene gemacht wird, sodass es also keinen zweiten Menschen gibt, der quasi das gleiche Parfum trägt, weil jeder eben andere genetische Ausstattung hat. Und an diesem Parfum kann man natürlich jeden Menschen erkennen. Das wird ja von der Stasi und so weiter wurde ja auch gemacht. Aber man kann mit diesem Parfum offensichtlich auch einen Mitmenschen davon überzeugen, dass man der richtige Partner für ihn ist.
Also Sie sagen es schon, so sehr wir uns auch bemühen, das zu transzendieren, dass wir letzten Endes vom Tier abstammen, auf dieser Ebene funktioniert es nicht. Da funktionieren wir immer noch wie die Neandertaler, richtig?
Ja, wie die Neandertaler und wie eben natürlich auch alle Tiere funktionieren. Das heißt, die Natur hat ja immer zwei Grundideen. Das eine ist, sie möchte natürlich eine hohe Fortpflanzungsrate erreichen, die Evolution. Und zweitens, sie muss die richtigen Partner zusammenbringen. Richtig heißt, dass die Kinder dieser Partner, wenn es um Sexualität geht, eben gesund sind, möglichst hohe Gesundheitschancen haben. Und das bringt man in der Natur damit zustande, dass man zwei Lebewesen, zwei Menschen auch zusammenbringt, die genetisch unterschiedlich sind. Denn diese Unterschiede in den Genen, die erzeugen dann eben ein stabiles Immunsystem und auch gesunde Kinder. Und deswegen ist eigentlich bei Tier und bei Menschen im Grunde genommen, dass die Idee, wie kriege ich jetzt zwei Menschen zusammen, die, ohne dass sie es eben wissen, ohne dass sie Genotypisierung machen können, wie wir vielleicht inzwischen, doch riechen können sozusagen, ob der andere der richtige ist. Und das geht eben über den Duft, denn dort spiegeln sich sozusagen unsere Gene wieder. Und Frauen, man muss allerdings sagen, dann benutzen nur Frauen diese Information. Frauen benutzen nun die Information, den Duft des Mannes, ob er der Richtige für sie ist, was ihre Kinder und die Gesundheit der späteren Kinder angeht.
Sie haben gesagt, nur Frauen benutzen den. Das heißt, Männer nehmen das ebenfalls wahr, aber verdrängen das? Oder wie habe ich das zu verstehen?
Die Männer sind da zumindest nicht so verschaltet, dass sie diesen persönlichen Körperduft der Frau, um den geht es natürlich nicht um Parfums oder so etwas, dass sie diesen persönlichen Körperduft der Frau nun zur Partnerwahl benutzen. Das heißt, die Männer sind also eher darauf aus, dass die Vermehrung richtig anläuft und möglichst hoch ist. Und deswegen interessieren sich die natürlich mehr dafür, dass sie ihre Spermien da verteilen können. Aber sie haben natürlich auch Duftvorlieben. Die haben sie erlernt von der Kindheit her. Und die prägen sie natürlich auch durch Vorlieben im Parfum aus. Und deswegen gibt es natürlich schon auch bei den Männern Frauen, die sie gut riechen können und nicht so gut. Aber diese sozusagen Partnerwahldüfte im Schweißgeruch, das tun offensichtlich selektiv die Frauen.
Mhm. Und warum landen dann trotzdem so viele Ehen vor dem Scheidungsanwalt, mein lieber Herr Hatt?
Ja, es gibt immer zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir Menschen sind natürlich dafür sozusagen geschaffen, dass wir nun nicht nur auf diese Düfte achten, sondern es gibt natürlich tatsächlich bei uns so eine Art Bewusstseins- und freien Willensgeschichte. Das heißt also, wir kümmern uns vielleicht mehr um den Grundbuchauszug des Mannes, ob der vielleicht relativ gut ist, und bevorzugen dem vor dem richtigen Duft. Und das ist natürlich dann schon eine schlechte Ausgangsbasis. Oder es gibt ordentlich auch die Möglichkeit, dass die Frau gerade die Pille nimmt, denn die Wissenschaft hat auch gefunden, wenn die Frauen gerade schwanger sind oder eine Scheinschwangerschaft, nämlich eine unter Pilleneinnahme diesen Duft wählen, dann ändern sie ihre Vorliebe und dann wollen sie plötzlich Männer haben, die ähnlich riechen wie sie selber, während dieser Zeit aber nur. Und wenn Sie da natürlich dann Ihren Mann aussuchen, solange Sie die Pille eingenommen haben, ist das natürlich auch eine schlechte Voraussetzung.
Ich sage es ja immer, Hormone sind ein Teufelszeug. Aber ich habe jetzt gerade auch vorgegriffen. Ich war ja schon beim Scheidungsanwalt gelandet. Dabei hatten wir noch nicht mal das mit dem Sex abgeklärt. Also ja. Von der Partnerauswahl sind wir dann also in die Situation geraten, wo es geklappt hat. Wir haben jemanden gefunden, haben uns entschieden. Die Person hat sich zurück für uns auch entschieden. Welche Funktion hat Geruch dann beim Sex?
Also man weiß jedenfalls von Menschen, die den Geruchssinn verloren haben zum Beispiel, und da gibt es ja inzwischen sehr viele, ja, weil die einen Infekt gehabt haben oder weil sie eben irgendeine neurodegenerative Erkrankung haben, dass diese Menschen, die den Geruchssinn verlieren, nicht nur das Essen und Trinken nicht mehr riechen können, sondern die klagen am meisten darüber, dass sie eben tatsächlich bei der Sexualität Schwierigkeiten haben, dass dieses Medium Duft sozusagen, das offensichtlich im Rahmen einer sexuellen Handlung auch freigesetzt wird, dass ihnen das fehlt und dass ihnen das auch zur Stimulation fehlt. Also wir Menschen scheinen offensichtlich nicht nur optisch eben angeregt zu werden für die Sexualität, sondern eben auch olfaktorisch, wie wir sagen, ich forsche, also auch duftmäßig. Und das kennt man auch bei Tieren. Da gibt es also auch solche Düfte, die eben dann während der Sexualität freigesetzt werden und dann sozusagen die Sexualität gerade des Mannes dann steigern. Und da scheint es eben noch Relikte bei Menschen zu geben. Man muss allerdings sagen, dass die Wissenschaft noch kein Molekül gefunden hat, das genau diese Funktion erfüllt. Aber Männer können eben zum Beispiel auch riechen, ob die Frau den Eisprung haben und Ähnliches. Das heißt, im Vaginalsekret, und das haben wir vor kurzem auch gerade wieder publiziert, mit einer großen Gruppe aus München zusammen, da gibt es über 20, 30 verschiedene Duftstoffe, die eben dort freigesetzt werden dann, von denen wir überhaupt noch nicht wissen, welche Bedeutung und Wirkung sie dann beim Partner auslösen.
Aber Herr Hart, jetzt ist ja das Dilemma der Neuzeit, dass der Körpergeruch, sagen wir mal, keine Lobby hat dieser Tage. Also wir versuchen, so gut es geht, ihn loszuwerden. Wir waschen uns viel, wir benutzen Deodorants, Parfums, wir rasieren uns an allen erdenklichen Körperstellen. Was macht das denn dann eigentlich so mit uns als Spezies, wenn wir versuchen, unriechbar zu werden?
Ja, das ist ein bisschen schade natürlich. Als Riechforscher bedauert man es, weil man weiß natürlich, dass dieser Duft nicht umsonst produziert wird und dass dieser Schweiß nicht umsonst produziert wird. Das heißt, alles, was die Natur macht, hat natürlich einen biologischen Sinn. Und wir berauben uns damit einer wichtigen chemischen Informationsquelle. Das heißt, wir haben ja so eine Art chemische Sprache auch noch von unserer Vergangenheit, die eben über Duftstoffe erfolgt. Ich sage meinen Mitmenschen, ob ich Angst habe, über den Duft, indem ich muss gar keine Worte verlieren. Der Mitmensch kann es riechen, ob ich Angst habe. Er kann riechen, ob ich erregt bin. Er kann auch riechen, ob ich sexuell erregt bin. Das heißt, diese ganzen Duftinformationen, die sind natürlich damit verloren gegangen, wenn wir jedes Molekül, das wir durch den Schweiß produzieren, sozusagen nachjagen und vertreiben wollen. Also deswegen ist es eigentlich eine Reduktion unserer Informationsquellen, wenn wir versuchen, das so dramatisch sozusagen zu alles abzuwaschen. Auf der anderen Seite, wenn es so heiß ist wie heute, glaube ich, schafft eh keiner, das so richtig zu machen. Da setzt sich dann doch vielleicht die Natur wieder durch.
Wir sagen also zusammen mit Hans Hatt von der Ruhr-Uni Bochum, vielen Dank übrigens für das Gespräch, Mut zum Körpergeruch, oder?
In der Tat, das machen ja die neuen Öko-Linien, die lassen sich ja wieder die Haare wachsen und dann duftet es ja wieder 100-mal intensiver, weil das so eine Oberflächenvergrößerung ist. Und all diese benutzen eben dann duftfreie und parfumfreie Shampoos und Deos.
Also lass laufen, Baby, heute unser Motto in die Radio wissen. Vielen Dank, Herr Hart, für das Gespräch.
Bitteschön, ja.